Liebe Gemeinde, wir wollen fortfahren, heute das Buch Prediger auszulegen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gerne auf das Buch Prediger. Wir wollen heute fortfahren und in Kapitel 9 weitermachen, die Verse 1 bis 10. Prediger, Kapitel 9, die Verse 1 bis 10. Denn dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus, alles liegt vor ihnen. Alles ist gleich für alle, ein und dasselbe geschickt für den Gerechten und den Gottlosen, für den Guten und den Reinen und den Unreinen und für den, der opfert und den, der nicht opfert. Wie der Gute, so der Sünder, der schwört, wie der, der den Eid fürchtet. Das ist ein Übel bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass ein und dasselbe Geschick allen zuteil wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Narrheit ist in ihrem Herzen während ihres Lebens und danach geht es zu den Toten. Denn für jeden, der all den Lebenden zugesellt wird, gibt es Hoffnung. Denn sogar ein lebender Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen gar nichts. Und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Sowohl ihre Liebe als auch ihr Hass und ihr Eifern sind längst verschwunden und sie haben in Ewigkeit keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Geh, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch. Denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tue. Denn es gibt weder Tun noch Überlegung noch Kenntnis noch Weisheit im Sheol, wohin du gehst. Amen. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Das ist die Aussage von dem Abschnitt, den wir gelesen haben. Ja, in dem vorliegenden Abschnitt werden wir schonungslos mit dem Tod konfrontiert. Salomo nimmt kein Blatt vor den Mund. Er redet nichts schön, sondern zeigt auf, dass jeden Menschen das gleiche Schicksal ereilen wird. Jeder Mensch muss sich dieser unangenehmen Realität bewusst sein, dass er nicht ewig lebt, sondern eines Tages sterben wird. Du musst dir im Klaren sein, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo du aufhören wirst, auf dieser Erde zu existieren. Nun, ich weiß, dass die meisten Menschen und leider auch einige Christen dieses Thema meiden. Sie haben Angst, über den Tod nachzudenken, sie haben Angst, über den Tod zu sprechen. Es ist ihnen unangenehm und es bereitet ihnen Bauchschmerzen, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Und ich wage zu behaupten, dass solch eine Angst, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, daher kommt, dass man sich im Unklaren darüber ist, was nach dem Tod eigentlich geschieht. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Hat mein Leben im Hier und Jetzt Auswirkungen auf das Leben nach dem Tod? Oder werde ich einfach für immer aufhören zu existieren? Nun, weil der Mensch sich nicht im Klaren darüber ist, was nach dem Tod auf ihn zukommt, ist er verunsichert, hat er Angst und meidet es, über das Thema des Todes nachzudenken. Doch, Geschwister, gerade die Konfrontation mit dem Tod und das Nachdenken über den Tod ist äußerst heilsam. Denn erst wenn wir uns mit dem Tod und mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen, lernen wir, wie wir richtig auf dieser Erde leben sollen. Wir sollten wissen, was uns nach dem Tod erwartet, damit wir dadurch wissen, wie wir im Hier und Jetzt leben sollen. Wir sollten uns mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen, damit wir wissen können, wie wir leben sollen, bevor wir sterben. Ich denke, jeder von uns kennt das Bild aus dem Mittelalter, wo Mönche da sitzen und irgendwie so ein Schädel halten und diesen Schädel betrachten. Ich habe mich lange Zeit gefragt, was bedeutet dieses Bild? Bis ich mal eine Antwort darauf bekommen habe. Und es ist äußerst weise. Diese Mönche aus dem Mittelalter, die einen Schädel in der Hand hielten und sich diesen Schädel anschauten, haben sich mit sich selbst beschäftigt, nämlich mit der Endlichkeit des Lebens, mit der Realität des Todes. Und indem wir uns, wie Mose im Psalm 90 betet, mit dem Tod beschäftigen, indem wir uns dessen bewusst sind, dass wir sterben müssen, werden wir weise. Wir sollten uns, wie gesagt, mit dem Leben nach dem Tod beschäftigen, damit wir wissen, wie wir hier und jetzt leben sollen. Und genau mit diesem Thema möchten wir uns heute in dieser Predigt beschäftigen. Wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, wie du leben sollst, bevor du stirbst. Wie du leben sollst, bevor du stirbst. In seiner typisch pessimistischen Art beschäftigt sich Salomo wieder mit der Eitelkeit des Lebens, weil er erkannt hat, dass alle Menschen sterben müssen. Und diese Betrachtung ist tatsächlich niederschmetternd, solange wir nur an der Oberfläche kratzen. Solange wir nicht hinter den Vorhang schauen. Doch wenn wir uns ernsthaft mit dem Tod beschäftigen und wenn wir beginnen, hinter den Vorhang zu schauen, über den Tod hinaus in die Ewigkeit, wird sich unsere Perspektive auf dieser Erde grundlegend ändern. Wenn wir verstehen, woher der Tod kommt und was nach dem Tod geschieht, wird das einen enormen Einfluss auf unser Leben im Hier und Jetzt haben. Daher ist es gut, wenn wir diesen Text heute betrachten und wenn wir uns mit dem Tod und der Endlichkeit des Lebens beschäftigen, damit wir lernen, wie wir leben sollten, bevor wir sterben. Dabei möchte ich heute über drei zentrale Wahrheiten nachdenken, die du wissen solltest und die du glauben solltest, bevor du stirbst. Erstens, wisse, dass dein Leben in der Hand Gottes ist. Zweitens, wisse, dass es Hoffnung gibt, solange du lebst. Und drittens, wisse, das Beste aus deinem Leben zu machen. Diese drei Wahrheiten, es gibt noch viel mehr, aber diese drei Wahrheiten sind sehr zentral. Die solltest du wissen, die solltest du glauben und nach diesen solltest du dein Leben ausrichten, bevor du stirbst. Gott hat Gnade mit dir, dass du heute hier sitzt, um diese Wahrheiten zu hören, weil wir wissen nicht, wann du stirbst. Und so lasst uns gut hören auf Gottes Wort, was er uns zu sagen hat und wir wollen zum ersten Punkt kommen. Wisse, dass dein Leben in der Hand Gottes ist, die Verse 1 bis 3. Du solltest dir im Klaren sein, dass dein gesamtes Leben in der Hand Gottes liegt. Also jeder Herzschlag, der dafür sorgt, dass dein Körper mit Blut und Sauerstoff versorgt wird, ist in der Hand Gottes. Jeder Morgen, an dem du aufwachst, jeder Tag, den du erleben darfst und jeder Moment, den du wahrnehmen darfst, ist ein Geschenk aus der Hand deines guten Gottes. Jeder Schritt, den du gehst, jede Begegnung, die du hast, jede Aktivität, die du erleben darfst, jedes Werk, das du ausführen darfst, kommt aus der Hand Gottes. Das ist die erste und wichtigste Wahrheit, die ein Mensch wissen und glauben muss, bevor er stirbt. Es gibt einen Gott im Himmel, der dich geschaffen hat und der dich am Leben erhält. Darauf geht Salomo in Vers 1 ein, wenn er sagt, denn dies alles habe ich mir zu Herzen genommen, und zwar, um dies alles zu prüfen, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Weder Liebe noch Hass kennt der Mensch im Voraus, alles liegt vor ihnen. Also in seiner typischen Art erklärt Salomo, dass er sich etwas zu Herzen genommen hat, dass er alles geprüft hat. Mit anderen Worten, in all meinen Überlegungen und Nachforschungen und bei all meinem Studieren, sagt Salomo, habe ich erkannt, dass die Gerechten und Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Geschwister, bei all unseren Überlegungen, bei all unseren Nachforschungen sollte dies unsere erste Erkenntnis sein. Da ist ein Gott, der uns erschaffen hat und wir sind vollkommen abhängig von diesem Gott. Wir können keinen Schritt gehen ohne diesen Gott. Wisst ihr, in unserer postmodernen Welt verfolgt unsere Wissenschaft einen ganz anderen Ansatz. Gott wird bei ihnen von Anfang an kategorisch abgelehnt. Die Zeit der Aufklärung, wo der Mensch und die Wissenschaft in das Zentrum der Forschung gestellt worden ist und Gott aus der Gleichung entfernt worden ist, zeigt heute ihre Früchte in unserer Gesellschaft und in unserer Schule. Gott spielt keine Rolle mehr, das Kreuz wird abgehängt und der Islam ist im Vormarsch in unseren Schulen und Klassenzimmern. Wir leben in einer Gesellschaft, die nicht einen Gedanken daran verschwendet, dass Gott sie erschaffen hat und dass ihr ganzes Leben in der Hand Gottes ist. Sie können und wollen mit der Aussage nichts anfangen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt die Bibel und das sollte der erste Gedanke sein bei all unseren Nachforschungen. Im Anfang war Gott. Das bedeutet, ich bin durch Gott und in Gott und für Gott. Oder wie es Paulus sagt, denn in ihm leben und weben und sind wir. Apostelgeschichte 17, Vers 28. Der moderne und der aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts, vor allem hier im Westen, hat Gott aus seinem Weltbild entfernt und glaubt somit nicht mehr, dass er von Gott abhängig ist, sondern dass er sein Leben selbst in der Hand hält. Diese Weltanschauung prägt seit vielen Jahren unsere Gesellschaft, was zu dem Chaos führt, das wir gerade aktuell erleben in unserer Gesellschaft. Weil man nicht mehr an einen Schöpfer und an eine göttliche Ordnung glaubt, an eine göttliche Führung von einem Schöpfer in der Welt, hat Gott den Menschen in seinem Hochmut dahingegeben. Doch Salomo beschreibt in diesem Vers eine Erkenntnis, die sein ganzes Leben und die dein ganzes Leben grundlegend verändern wird. Da ist ein Schöpfer. Er hat dich gemacht. Er hat dich wunderbar, einzigartig, perfekt geschaffen. Und er hat dich nicht nur geschaffen. Jeder Herzschlag, jede Aktivität ist in seiner Hand. Er lenkt souverän dein gesamtes Leben. Du bist abhängig von diesem Schöpfer. Doch Salomo beschreibt weiter in den Versen 2 bis 3 eine weitere Erkenntnis, die etwas ernüchternder für ihn war. Neben der Erkenntnis, dass es einen Schöpfer gibt, erkennt er plötzlich, dass irgendetwas schiefgelaufen ist und in dieser Schöpfung etwas gravierend falsch läuft. Vers 2 und 3. Alles ist gleich für alle. Ein und dasselbe Geschick für den Gerechten und den Gottlosen, für den Guten und den Reinen und den Unreinen und für den, der opfert und den, der nicht opfert, wie der Gute, so der Sünder, der schwört, wie der, der den Eid fürchtet. Wenn Salomo hier davon spricht, dass allen Menschen ein und dasselbe Geschick widerfährt, dann spricht er hier von dem Geschick des Todes. Also Salomo macht hier diese ernüchternde Erkenntnis, dass die Menschen, und zwar alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht an Gott glauben, das gleiche Schicksal treffen wird. Alle Menschen müssen sterben. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du gerecht bist oder nicht gerecht. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du opferst, also fromm lebst oder nicht opferst. Es spielt gar keine Rolle, ob du schwörst oder nicht schwörst. Dich trifft der Tod. Egal wie heilig und wie gottesfürchtig du lebst oder egal wie gottlos und sündig du lebst, der Tod trifft alle Menschen. Das ist tatsächlich eine Beobachtung, die wir alle machen müssen, oder? Es gab noch keinen einzigen Menschen, der nicht gestorben ist, egal wie fromm und heilig er gelebt hat. Nur weil ein Mensch gottesfürchtig lebt, nur weil ich versuche, gottesfürchtig zu leben, nur weil du versuchst, gottesfürchtig zu leben, bedeutet es noch lange nicht, dass du nicht sterben wirst. Egal wer, jeder Mensch muss sterben. Diese Tatsache war sehr frustrierend für Salomo, doch er erklärt dann in Vers 3 auch, woher dieses unabänderliche Schicksal gekommen ist. In Vers 3. Das ist ein Übel bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass ein und dasselbe Geschick allen zuteil wird. Und auch ist das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Narrheit ist in ihrem Herzen während ihres Lebens und danach geht es zu den Toten. Also der Grund, wieso alle Menschen sterben müssen, wieso allen das gleiche Schicksal trifft, ist, weil das Herz der Menschenkinder voll Bosheit und Narrheit ist. Mit anderen Worten, weil alle Menschen Sünder sind, müssen alle Menschen sterben. Oder wie Paulus es sagt, darum, so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Römer 5, Vers 12. Sitzt du heute hier und fragst dich, wieso muss man sterben? Weil die Sünde in die Welt gekommen ist, mit der Sünde der Tod. Und weil du ein Sünder bist, musst auch du sterben. Das ist die Erkenntnis, die Salomo hier macht. Und deswegen müssen selbst diejenigen sterben, die gerecht und gottesfürchtig leben. Selbst diejenigen, die durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Herz bekommen haben und nun durch den Heiligen Geist befähigt werden, gerecht und gottesfürchtig zu leben, müssen sterben. Wieso? Weil sie noch in einem Körper leben, das befallen ist mit der Sünde. Sie müssen diesen Körper erstmal ablegen, um einen erneuerten und verherrlichten Leib zu bekommen. Aber das ist die Erkenntnis, die Salomo macht. Das ist die erste und wichtigste Erkenntnis, die wir haben müssen, bevor wir sterben. Es gibt einen Gott im Himmel, der mich gut geschaffen hat, in dessen Hand mein ganzes Leben ist, aber aufgrund der in mir wohnenden Sünde muss ich sterben. Diese Wahrheiten, sie geben bereits Antworten auf die zentralsten Fragen des Lebens. Woher komme ich? Von Gott. Wieso lebe ich? Wegen Gott. Wohin gehe ich? Zu Gott. Gleichzeitig lernen wir dadurch auch, dass wir verantwortlich sind für unser Tun und wir uns eines Tages vor unserem Schöpfer verantworten müssen für alles, was wir getan haben. Siehst du, wenn diese Erkenntnis sich einmal in dir gefestigt hat, sich in dir hineingebrannt hat, wird dies dein ganzes Leben prägen und verändern. Wenn du weißt, es gibt einen Gott, vor dem ich erscheinen werde, dem ich Rechenschaft ablegen muss, dann wirst du automatisch darauf achten, wie du lebst. Du wirst anders leben, anders denken. Und anders handeln. Erschreckenderweise offenbart das Leben vieler Menschen und teilweise auch vieler sogenannter Christen, dass sie diese Erkenntnis nicht ernst nehmen. Sie leben, als gäbe es keinen Gott. Sie leben, als müssten sie nie sterben. Und sie leben so gottlos, als müssten sie sich niemals vor einem heiligen Gott verantworten. Doch jeder von uns in diesem Raum, ob er an Gott glaubt oder nicht, ist sich tief in seinem Inneren der Existenz eines Gottes bewusst. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, kannst du anhand der Schöpfung erkennen, dass es einen intelligenten Schöpfer geben muss. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, siehst du an der Ordnung im gesamten Universum, an der Ordnung in deinem Leben, dass es da jemanden geben muss, der alles perfekt und ordentlich geschaffen hat. Dein Gewissen bezeugt tief in dir, dass es einen Schöpfer gibt, der dich gemacht hat, der dich erhält und vor dem du eines Tages erscheinen musst. Stephen Charnock schreibt in seinem wunderbaren Buch über die Existenz und über die Eigenschaften Gottes Folgendes. Es ist töricht, die Existenz eines souveränen Wesens zu leugnen oder in Zweifel zu ziehen. Eines Wesens, das in seinem Sein unbegreiflich, in seinem Wesen und seinen Vollkommenheiten unendlich und in seinem Handeln vollkommen unabhängig ist, das dem gesamten Gefüge der sichtbaren und vernunftbegabten Geschöpfe das Dasein verliehen hat und sie gemäß ihrer jeweiligen Natur mit unergründlicher Weisheit lenkt, das die Himmel mit der Herrlichkeit seiner Majestät und die Erde mit den Wirkungen seiner Güte erfüllt. Das ist der Gott, der dich geschaffen hat. Das ist der Gott, von dem du abhängig bist. Und das ist der Gott, vor dem du eines Tages stehen musst. Lebe in dem Bewusstsein der Existenz des Gottes der Bibel. Lebe in dem Bewusstsein, dass jeder Atemzug, den du tätigst, aus seiner Hand kommt. Nicht, weil du deinem Herz sagst und deiner Lunge sagst, schlage und atme, sondern weil er deinem Herz sagt, schlage und deiner Lunge sagt, atme. Und sobald er sagt, Richard, dein Herz soll aufhören zu schlagen, hört es auf zu schlagen in dem Augenblick. Mein ganzes Leben ist abhängig von ihm. Lebe in diesem Bewusstsein und lebe in dem Bewusstsein, dass er dich zur Rechenschaft ziehen wird. Du kannst nicht leben, wie du willst. Es ist ein heiliger Gott und er hat einen heiligen Maßstab. Und dieser heilige Maßstab, dieses heiligen Gottes, ist nicht nur an einzelne Menschen gerichtet, sondern an jeden einzelnen Menschen, der existiert. Und Gott wird richten gemäß seinem heiligen Maßstab. Wer kann davor bestehen? Das ist die erste und wichtigste Erkenntnis, die du wissen musst, bevor du stirbst. Gleichzeitig müssen wir sagen, okay, es ist eine Erkenntnis, die ist gar nicht so schön, oder? Weil ich kann gar nicht vor ihm bestehen. Ich kann gar nicht vor einem heiligen Gott bestehen mit all dem, was ich getan habe. Und deswegen führt uns Salomo und Gottes Wort zu einer zweiten wichtigen Wahrheit, die du wissen musst, bevor du stirbst. Und zwar, wisse, dass es Hoffnung gibt, solange du lebst. Wisse, dass es Hoffnung gibt, solange du lebst, die Verse 4 bis 6. Die Art und die Weise, wie du auf dieser Erde gelebt hast, wird die Art und Weise bestimmen, wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Hast du gehört? Die Art und Weise, wie du lebst auf dieser Erde, wird die Art und Weise bestimmen, wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Wenn du auf dieser Erde so lebst, als gäbe es keinen Gott, vor dem du dich verantworten musst, wirst du deine Augen an einem Ort aufmachen, voller Qualen und Schmerzen für die ganze Ewigkeit. Doch wenn du auf dieser Erde in dem Bewusstsein der Existenz Gottes lebst, dann besteht die Möglichkeit und dann besteht die Hoffnung für dich, dass deine Sünden vergeben werden und du vor diesem Gott erscheinen kannst und er dich gerecht sprechen wird. Solange du auf dieser Erde lebst, besteht die Möglichkeit, das ewige Leben zu empfangen und mit Gott versöhnt zu werden. Von dieser Hoffnung spricht Salomo in Vers 4. Denn für jeden, der all den Lebenden zugesellt wird, gibt es Hoffnung. Denn sogar ein lebender Hund ist besser daran als ein toter Löwe. Salomo spricht hier von einer Hoffnung für alle, die leben. Und dann vergleicht er diese Hoffnung für alle, die leben, mit einem lebenden Hund und mit einem toten Löwen. Und wir dürfen diesen Vers nicht so verstehen, dass Salomo hier von einem netten Haushund redet, wie wir sie heute im Westen kennen, unsere Haustiere, die gepflegt und gestriegelt sind. Nein, wenn das Alte Testament und im Orient von Hunden gesprochen wird, dann spricht man von dreckigen, von wilden Tieren, die Kadaver essen, die ungepflegt sind. Aber wenn das Alte Testament und der Orient von einem Löwen spricht, dann sprechen wir von dem König der Tiere. Verstehen wir die Aussage von Salomo? Er sagt, es ist besser, ein jämmerlicher, ungepflegter, abgemagerter Straßenköter zu sein, der lebt, als ein mächtiger König, der tot ist. Mit anderen Worten, für einen erbärmlichen, mit Sünde beladenen Menschen gibt es Hoffnung, solange er lebt. Aber für einen König, der in Prunk gelebt hat und gestorben ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Das ist die Aussage von Salomo. Es ist besser, ein verwahrloster und wilder Sünder zu sein, der lebt, weil dann gibt's noch Hoffnung für dich, dass deine Sünden vergeben werden, als für einen König, der in seiner Sünde gestorben ist. Solange der Sünder noch Atem in seinen Lungen hat, gibt es Hoffnung für ihn. Was für eine wunderbare Botschaft. Gott hat den Menschen nicht in die Sünde gestürzt. Der Mensch hat sich selbst in den Ruin gestürzt. Aber Gott ist es, der den Menschen nicht gänzlich dahingegeben hat, sondern der dem Menschen noch Hoffnung anbietet. Er müsste es nicht tun, aber er tut es. Es gibt Hoffnung für den Sünder. Wörtlich bedeutet dieses hebräische Wort Hoffnung Vertrauen oder sich auf etwas verlassen. Also solange man lebt, gibt es noch Hoffnung. Solange man lebt, kann man sein Vertrauen noch auf Gott setzen. Solange man lebt, kann man immer noch sich auf Gott und seine Güte verlassen. Solange man lebt, kann man dem vollbrachten Werk von Jesus Christus sein vollkommenes Vertrauen entgegenbringen und dadurch Hoffnung des ewigen Lebens bekommen. Das ist, was das Neue Testament sagt in Bezug auf Hoffnung. In Titus 1, Vers 2 spricht Paulus von der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Solange man lebt, besteht also noch die Hoffnung, die Möglichkeit, das ewige Leben von Gott zu empfangen. Und wie empfängt man dieses ewige Leben? Durch Jesus Christus. Durch das, was er vollbracht hat. Wäre Christus, der Sohn Gottes, nicht Mensch geworden und hätte er nicht ein sündloses Leben gelebt und am Kreuz für die Sünden seines Volkes den Zorn Gottes auf sich genommen, gäbe es keine Hoffnung für uns. Aber gerade weil Gott seinen Sohn sandte und weil Jesus Christus das Leben gelebt hat, das du und ich leben müssten und den Tod gestorben ist, den wir alle verdient haben, aber am dritten Tag von den Toten auferstanden ist, gibt es Hoffnung, dass wir auch aus den Toten auferstehen werden und ewig leben werden bei Gott. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, lebendig gemacht hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. 1. Petrus 1, Vers 3. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn du nicht glaubst, dass Christus auferstanden ist, hast du keine Hoffnung. Aber wenn du glaubst, dass Christus auferstanden ist, dann glaubst du automatisch daran, dass die Sünde und der Tod ihn nicht halten konnten, sondern dass Gott der Vater Wohlgefallen an seinem Opfer hat und er hat ihn auferweckt. Und wenn du an ihn glaubst, bist du in ihm verbunden und dann wirst auch du nicht sterben in Ewigkeit, selbst wenn du physisch stirbst. Und von dieser Hoffnung spricht Salomo hier, auch wenn Christus damals noch nicht gelebt hat. Aber Gottes Wort sagt uns, dass solange ein Sünder lebt, gibt es Hoffnung für ihn. Diese Tatsache betont Salomo nochmals in Vers 5. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber wissen gar nichts und sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Mit anderen Worten, die Lebenden haben noch ein Bewusstsein. Sie wissen, sie haben noch ein Bewusstsein auf dieser Erde und somit besteht noch die Hoffnung und die Möglichkeit, weil sie eben ein Bewusstsein haben, zu wissen, ich muss sterben und ich kann noch Frieden mit Gott machen. Die Toten aber, sie wissen gar nichts, bedeutet nicht, dass sie aufhören zu existieren, sondern im Kontext bedeutet es, die Toten wissen gar nichts. Das heißt, sie haben kein Bewusstsein mehr, auf dieser Erde mit Gott versöhnt zu werden. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Zu sterben in seiner Sünde und nie mehr die Möglichkeit zu haben, mit Gott versöhnt zu werden. In alle Ewigkeit unter seinem Zorn zu sein. Aber die, die leben, sie wissen, dass sie sterben müssen. Sie haben noch ein Bewusstsein, sie können noch diese Hoffnung empfangen. Wenn der Mensch stirbt, dann hört er auf zu existieren. Das ist, was Salomo in Vers 6 weiter sagt. Sowohl ihre Liebe als auch ihr Hass und ihr Eifern sind längst verschwunden und sie haben in Ewigkeit keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Menschen, die gestorben sind, sie hören auf dieser Erde zu existieren. Das ist, was Salomo hier sagen will. Also diese Emotionen, Hass, Eifer, Liebe, das sind Emotionen von lebenden Menschen. Und sie hören auf zu existieren, sobald man stirbt. Und sie haben auch keinen Anteil mehr an allem, was auf dieser Sonne geschieht. Keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Weise auf dieser Erde zu wirken, zu handeln oder sich für Christus zu entscheiden. Der Tod ist schrecklich. Der Tod ist schrecklich und er raubt einem Menschen für immer die Möglichkeit, Vergebung seiner Sünden und Frieden mit Gott zu empfangen. Wo stehst du? Wo stehst du? Wir haben in den letzten Wochen und Monaten so viele Fälle gehört, wo Menschen gestorben sind. Unerwartet. In jungem Alter, wo stehst du? Du kannst heute sterben. Wo stehst du? Wo wirst du deine Augen aufmachen? Rede nicht mit mir, sondern rede mit deinem Gewissen und rede mit Gott. Du musst dich vor ihm verantworten. Das ist die zweite und allerwichtigste Wahrheit, die du wissen musst. Es gibt Hoffnung für dich, solange du lebst. Es gibt keine Hoffnung mehr für dich, wenn du tot bist. Es sei denn, du hast die Hoffnung hier schon empfangen. Ergreife sie. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, sondern glaubt heute an Christus. Er ist gekommen, um zu bezahlen für alle deine Sünden, um dich für immer mit Gott zu versöhnen. Und hier, dieser Gedanke ist äußerst tröstlich in vielen Aspekten. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, die Dinge, die ich getan habe, die wird mir niemals mehr vergeben werden können. Diese Sünden sind so groß, die kann Gott mir nicht vergeben. Hör das Wort des Herrn. Ein lebender Hund. Das sind starke Begriffe und ich möchte dich nicht als ein Hund bezeichnen. Aber wenn du denkst, ich bin ein erbärmlicher, jämmerlicher Köter und meine Sünden sind so groß, dass sie mir nicht vergeben werden können, sagt Gottes Wort dir heute, solange du solch ein lebender Hund bist, gibt es noch Hoffnung für dich. Es gibt noch Hoffnung für dich. Dass du heute hier bist und Gottes Wort hörst, zeigt doch, dass Gott dir gnädig ist und dass Gott dir immer noch seine Hoffnung anbietet. So ergreif sie jetzt und hier. Und auf der anderen Seite liefert uns dieser Gedanke auch Trost für all diejenigen, die Menschen in ihrem Umfeld haben, in ihrer Familie haben, die noch in ihren Sünden sind. Menschen, von denen du vielleicht denkst, sie sind so gottlos und sie sind so in Sünde verstrickt, sie sind so gefangen in Süchten, in Sünden. Sie sind wie so ein lebender Hund. Sie sind erbärmlich, sie können gar nichts tun. Und du hast irgendwie schon die Hoffnung verloren für diese Menschen. Dann sei dir gesagt, solange sie leben, gibt es Hoffnung. Für einen lebenden Hund gibt es Hoffnung. Du hast noch die Hoffnung, für diese Person zu beten. Es besteht noch die Hoffnung, dass diese Person umkehrt. Es besteht noch die Hoffnung, dass diese Person ewiges Leben empfängt. Und abschließend ein Trost für uns als Christen auch. Wenn wir diese Hoffnung empfangen haben, dann ist es mit dem Tod nicht zu Ende, sondern dann ist der Tod der Eintritt ins Leben. Ich möchte John Flavel zitieren, der diesen Punkt wunderbar aufzeigt. John Flavel, der Puritaner, sagt, der Tod trennt alle irdischen Beziehungen. Ja, keine Emotionen mehr da, nichts mehr da. Der Tod trennt alle irdischen Beziehungen. Doch die Verbindung der Seele mit Christus wird selbst im Grab nicht gelöst. Tatsächlich ist der Tag des Todes eines Gläubigen zugleich sein Hochzeitstag. Der Tag, an dem er sich in vollkommener Freude an Christus erfreut. Wir feiern Hochzeit, sobald ich sterbe. Ihr werdet an meinem Grab stehen und ihr werdet trauern und weinen und das dürft ihr. Aber ich werde feiern. Ich lebe dann erst recht, wenn ich sterbe. Solange wir leben, gibt es noch Hoffnung. Das ist die zweite wichtige Wahrheit. Wisse, dass es Hoffnung gibt, solange du lebst. Lass uns zur dritten Wahrheit kommen, die du wissen musst, bevor du stirbst. Wisse, das Beste aus deinem Leben zu machen. Wisse, das Beste aus deinem Leben zu machen. Wisst ihr, als Christen, die es verstanden haben, dass Gott dich geschaffen hat und dass du abhängig bist von seiner Hand und dass du diese Hoffnung durch den Glauben an Christus ergriffen hast, all dieses Wissen wird dich verändern und wird dein gesamtes Leben prägen und beeinflussen. Als Christen wollen wir unser Leben nun nicht mehr vergeuden und verplempern und verschwenden. Wir wollen unsere Zeit nicht verplempern, sondern das Beste aus der Zeit und aus dem Leben herausholen, das Gott uns nun gegeben hat. Und hier Vorsicht, nicht in der Hinsicht, dass wir das Beste für uns herausholen und so stark, wie es nur geht, das Leben zu genießen. Auch das ist ein Aspekt davon. Nein, wir wollen nun für Gott leben. Und wir wollen das Beste aus unserem Leben herausholen für Gott. Wir haben nämlich verstanden, dass Gott uns zu einem bestimmten Zweck geschaffen hat. Nämlich für ihn und zu seiner Ehre. Wir haben verstanden, dass unser Leben in der Hand Gottes ist und dass Gott einen großen Preis bezahlt hat, um uns ewiges Leben zu geben. Nämlich seinen Sohn. Als Christen haben wir verstanden, und das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen Gottlosen da draußen. Als Christen haben wir verstanden, dass unser Leben nicht bedeutungslos ist. Es hat eine Bedeutung, einen Wert. Es ist gewichtig. Selbst die kleinsten und unscheinbarsten Dinge in unserem Leben haben einen ewigen Wert. Und aus diesem Grund wollen wir nun, in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens so leben, dass wir das Beste zu Gottes Ehre dort herausholen können. Als Christen haben wir zwar verstanden, auch wenn diese gegenwärtige Welt unter dem Fluch der Sünde leidet, ist es immer noch Gottes gute Schöpfung. Und wir dürfen das Gute, das Gott uns gegeben hat, genießen und uns erfreuen an dem Guten. Wir sollten das Gute, was Gott uns gegeben hat, nicht zu einem Götzen machen. Aber wenn wir das verstanden haben, dann können wir die Schöpfung und unser Leben in vollen Zügen zur Ehre Gottes genießen. Und ich denke, in diesem Abschnitt, in den Versen 7 bis 10, nennt Salomo uns vier Bereiche, an denen wir uns erfreuen sollen und das Beste aus unserem Leben herausholen sollen. Lass uns diese vier Bereiche kurz anschauen. Das erste ist, erfreue dich am Essen, Vers 7. Geh, iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Dies ist nun das fünfte Mal, dass Salomons auffordert, unser Brot zu essen und unseren Wein mit Freuden zu trinken. Schau mal, wenn du Christ geworden bist und wenn du als Christ in dieser Welt lebst, dann wirst du nicht mehr essen wie zuvor. Verstehen wir das? Selbst meine Mahlzeit wird sich gravierend ändern von dem Zeitpunkt meiner Wiedergeburt. Vorher habe ich gegessen, um meinen Bauch zu füllen. Jetzt esse ich, um Gott zu verherrlichen. Wieso? Weil ich weiß, dass meine Mahlzeit von Gott kommt und ich bin Gott dankbar für diese Mahlzeit, weshalb Paulus auch sagt, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 10, Vers 31. Als Christ bin ich mir dessen bewusst, dass mein Brot daher kommt, dass Gott die Ähren auf dem Feld wachsen ließ oder dass meine Milch, die ich trinke, von der Kuh kommt, die Gott geschaffen hat oder dass das Hähnchen, das ich jetzt genieße, von Gott kommt. Und deswegen gebe ich ihm Dank für all das, was er mir auf meinem Tisch zubereitet hat. Wir unterscheiden uns als Christen selbst beim Essen von den Gottlosen. Und wir freuen uns an Gott, an dem guten Essen. Wenn du dich auf dein Essen stürzt, ohne deinem Gott Dank dafür darzubringen, dann unterscheidest du dich nicht von einem Gottlosen. Als Christen bitten wir Gott täglich darum, gib uns unser tägliches Brot. Und wenn Gott uns unser tägliches Brot gegeben hat, dann danken wir ihm auch dafür. Genau dazu fordert Gott sein Volk auf. Und hast du gegessen und bist du satt geworden, so sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. 5. Mose 8, Vers 10. Danken wir Gott manchmal nach dem Essen? Wir danken ihm vor dem Essen und wir bitten um seinen Segen für das Essen, aber danken wir ihm nach dem Essen? Danken wir ihm für das gute Land, in dem wir leben dürfen? Siehst du, dass du selbst in solch einer banalen Art und Weise das Beste aus deinem Leben rausholen kannst, dass du in jeder Mahlzeit Gott verherrlichst? Ehrst du Gott bei jedem Bissen Brot? Ehrst du Gott bei jedem Schluck Wasser? Bist du dir dessen bewusst, dass dein ganzes Leben und jede Mahlzeit von der Hand Gottes abhängt? Fang an, das Essen genau in dieser Weise zu genießen und ehre Gott bei deinen Mahlzeiten. Das Zweite: Erfreue dich am Leben im Allgemeinen. Vers 8. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupt. Salomo gebraucht hier zwei Bilder, um zu beschreiben, dass man das Leben im Allgemeinen genießen darf. Er ermutigt uns in diesem Vers, weiße Kleider anzuziehen, also Festkleider, beste Kleider, und uns durch Öl zu erfrischen. Weiße Kleider im Alten Testament symbolisieren oft Reinheit, Festlichkeit oder einen hohen sozialen Status. Gleichzeitig symbolisiert das Öl im Alten Testament Festlichkeit, Freude und Wohlstand. Somit ermutigt Salomo uns hier, das Leben zu genießen, sich am Leben zu erfreuen, sich Dinge zu gönnen und nicht immer nur das Schlechte im Leben zu sehen. Nicht immer nur pessimistisch durch das Leben zu gehen, sondern wirklich einfach mal das Leben zu genießen. Als Christen sollten wir dafür bekannt sein, dass wir uns freuen, dass wir glückliche, fröhliche Menschen sind. Daniel hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, freut euch alle Zeit, ich muss nicht viel dazu sagen. Aber wenn wir als Christen nicht dafür bekannt sind, dass wir glückliche Menschen sind, dann stimmt etwas nicht in unserem Leben. Und sicherlich erleben wir Leid, sicherlich gibt es Zeiten in unserem Leben, wo wir traurig sind und es ist in Ordnung. Aber grundsätzlich sollten wir als Christen dafür bekannt sein, dass wir glückliche und fröhliche Menschen sind. Und wisst ihr, deine und meine Freude, ich bin immer mehr davon überzeugt, deine und meine Freude ist maßgeblich davon abhängig, wie sehr du die Gnade verstanden hast, die dir gegeben worden ist. Das ist ein Indiz. Wenn ich verstanden habe, was Christus für mich getan hat, wie groß die Gnade Gottes in meinem Leben ist, dann werde ich mich selbst unter allen Umständen, wie Paulus es sagt, freuen in Christus. Wenn du also einen Menschen siehst, der durch großes Leid geht, aber eine konstante Freude in sich trägt, dann bedeutet dies, dass er erfüllt ist mit der Gnade von Christus. Wenn du aber einen Menschen siehst, der die ganze Zeit nur nörgelt und pessimistisch ist, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass er diese Gnade nicht wirklich ergriffen und begriffen und angenommen hat in seinem Leben. Deswegen lasst uns mehr und mehr diese Gnade anschauen, Christus anschauen. Ein Blick von der Herrlichkeit von Jesus Christus wird unser ganzes Denken einnehmen und verändern. Geh hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sende Teile denen, für die nicht zubereitet ist. Denn der Tag unseres Herrn ist heilig und betrübt euch nicht, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Nehemiah 8, Vers 10. Wir wollen uns freuen an diesem Leben und an der Gnade Gottes. Ein dritter Bereich, den Salomo nennt, erfreue dich an deinem Ehepartner. Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch, denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Als Christen haben wir nun auch eine völlig neue Perspektive auf die Ehe, auf unseren Ehepartner. Auch wenn Salomo hier zu den Männern spricht, genieße das Leben mit deiner Frau, möchte ich es etwas verallgemeinern und sagen, genieße das Leben mit deinem Ehepartner. Und als Christen haben wir eine neue Perspektive auf die Ehe. Wir erkennen, dass Gott die Ehe geschaffen hat und dass Gott will, dass wir die Ehe genießen. Ich kann es absolut gar nicht leiden. Ich kann es wirklich nicht leiden, wenn ich auf Hochzeiten bin und auf Hochzeiten Spaß über die Ehe gemacht wird und sagt, ah, jetzt bist du halt in einem Gefängnis und kommst schnell mehr raus. Ich kann es nicht leiden, sage ich euch ganz ehrlich. Wieso? Weil die Ehe heilig ist, weil die Ehe von Gott geschaffen worden ist und weil ich nicht in einem Gefängnis bin, sondern auf einer paradiesischen Insel. Ich will die Ehe genießen. Ich will meine Frau genießen. Und ich hoffe, dass meine Frau auch mich genießt. Und schaut mal, was Salomo hier sagt. Er sagt nicht nur, genieße deinen Ehepartner, er sagt, genieße das Leben mit der Frau. Genieße das Leben mit deiner Frau. Manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch unter Christen, dass die Ehe nicht genossen wird, dass die Ehe als eine Last gesehen wird, dass der Ehepartner als eine Last gesehen wird. Man ist nicht glücklich in der Ehe, man genießt das Leben nicht wirklich mit dem Ehepartner. Liebe Brüder, liebe Schwestern, lasst uns von Gott erneuern lassen in unserem Denken und sehen, dass mein Ehepartner ein Geschenk Gottes für mich ist, damit ich das Leben mit meinem Partner genießen kann. Als ob Gott mir einen Partner schenkt, damit mein Leben mühselig wird. Das ist nicht mein Gott. Er hat dir einen Partner geschenkt, damit du das Leben mit ihm zusammen genießen kannst. Erfreue dich an deiner Frau. Ergötze dich an deiner Frau. Ergötze dich an deinem Mann. Salomo sagt in Sprüche 5, Vers 18, deine Quelle sei gesegnet und erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Und ich glaube nicht, dass Salomo hier nur von der sexuellen Freude spricht, sondern er spricht hier, genieße deine Frau, genieße die Ehe. Sie ist eine Institution von Gott. Wieso? Weil ich auf mich alleine gestellt völlig hoffnungslos wäre. Und das weiß meine Frau. Und deswegen hat er mir eine Gehilfin gegeben. Nicht, damit ich sie unterdrücke, sondern weil ich schwach bin und Hilfe brauche, hat er mir eine Gehilfin gegeben und sie füllt meine Schwächen aus und ich fülle ihre Schwächen aus und wir genießen gemeinsam das Leben und wir gehen gemeinsam durch Trübsäle und wir gehen gemeinsam durch Freuden, aber wir genießen das Leben zusammen. Und das ist die Frage für dich und mich. Genießt du deinen Ehepartner? Genießt du die Ehe? Und ich weiß, dass es Zeiten gibt, die herausfordernd sind. Aber ich will, dass wir die Perspektive ändern. Betrachte deinen Ehepartner als ein Geschenk von Gott, als ein wunderbares, verpacktes Geschenk von Gott für dich, damit du das Leben nicht alleine, sondern gemeinsam genießen kannst. Setz dich heute Abend hin mit deinem Ehepartner, trink vielleicht ein Glas Wein und genieß das Leben. Redet mit deinem Ehepartner, verbring Zeit mit deinem Ehepartner, mach Ausflüge mit deinem Ehepartner und genieße das Leben. das Leben und die Welt ist generell schon so kaputt. Wieso machen wir es uns dann noch schwerer, indem wir die Ehe nicht genießen? Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und geteilte Freude ist doppelte Freude. Genieße das Leben mit deinem Partner. Und ein vierter Bereich, auf den Salomo eingehen will, ist: Erfreue dich an deiner Arbeit. Vers 10. Alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft, das tue. Denn es gibt weder Tun noch Überlegung noch Kenntnis noch Weisheit im Sheol, wohin du gehst. Der Sheol ist das Totenreich, von dem Salomo hier spricht, also der Ort, an dem man im Alten Testament seine Augen aufschlug, wenn man gestorben ist. Und er sagt hier, dass es an diesem Ort, wo du hingehst, also in den Tod, keine Möglichkeit gibt, keine Überlegung, keine Handlungen mehr, keine Kraft. Deswegen, solange du lebst, tu alles, was du zu tun vermagst, mit deiner Kraft. Das ist die Aufforderung. Und ich glaube auch, dass dieser Vers uns dazu ermutigen kann, tatsächlich zu versuchen, hier auf dieser Erde gewisse Dinge zu erreichen. Vielleicht will man mal einen Ort besuchen. Und wenn es in deiner Kraft steht, dann besuche diesen Ort. Vielleicht willst du irgendwelche Dinge erleben. Wenn es in deiner Kraft und Möglichkeit steht, diese Dinge zu erleben, dann tu es. Solange du lebst und solange Kraft in dir ist, tu es. Aber ich möchte hier den Fokus eher darauf richten, solange du lebst und solange Kraft in dir ist, zu wirken und zu arbeiten, so tue alles, was in deiner Macht steht, zu tun, um für Christus und sein Reich zu arbeiten. Weil alles, was du auf dieser Erde erleben kannst, so schön es auch ist, ist vergänglich. Aber das Reich von Christus ist ewig. Es wird nicht vergehen. Und alles, was du für ihn tust und in seinem Reich hinein investierst, wird bleiben in Ewigkeit. Wenn du stirbst, verblassen auch die Erinnerungen von den schönen Orten, wo du warst. Aber wenn du stirbst, dann empfängst du das Erbe, das Christus für dich aufbewahrt hat und den Lohn für all deine Mühe auf dieser Erde. Daher, meinen geliebten Brüder, seid fest und beweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. 1. Korinther 15, 58. Weiter schreibt Paulus auch den Galatern: Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Galater 6, 9 bis 10. Lasst uns arbeiten. Solange es Tag ist, können wir arbeiten. Die Nacht wird kommen, wo niemand mehr arbeiten kann. Lasst uns arbeiten, solange Kraft in uns ist, solange ich jung bin, solange Kraft da ist. Ich will mich verzehren lassen und mich hingeben für den Herrn. Arbeiten für den Herrn. Alles, was in meiner Kraft steht zu tun, das will ich tun. Manchmal will ich viel tun. Daniel bremst mich ab und ich bin dankbar für Daniel. Man braucht auch Weisheit. Aber lasst uns uns hingeben. Lasst uns uns hingeben und alles, was wir tun können, Gutes tun für die Geschwister in der Gemeinde und vielleicht auch für die Nachbarn und für die Menschen da draußen, so wie wir es die Möglichkeit haben und so wie Gott uns die Kraft und die Mittel gibt. Dort, wo wir körperlich Kraft haben, dort, wo wir die finanziellen Mittel haben, dort, wo wir materielle Mittel haben, lasst uns Gutes tun, solange wir können. Wenn wir sterben, können wir nichts mehr auf dieser Erde tun. Dann werden wir unseren Lohn empfangen. Deswegen lasst uns, solange wir leben, so viel arbeiten, dass es kein geringer Lohn sein wird im Himmel. Konntest du sehen, wie gut und wie heilsam es ist, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen? Hast du dir einen Schädel vor Augen geführt und dich mit dem Tod auseinandergesetzt? Weißt du, woher der Tod kommt, aufgrund der Sünde? Weißt du, wohin du nach dem Tod gehst? Zu Gott. Was wird dort passieren? Du wirst zur Rechenschaft gezogen werden für all deine Taten. Die Frage lautet: Hast du die Hoffnung ergriffen, solange du lebst? Und genießt du das Leben? Nur nachdem du diese Hoffnung ergriffen hast, liebe Christen, lasst uns das Leben genießen. Es werden schlimme Zeiten kommen. Es wird herausfordernd werden für uns. Aber lasst uns genießen das Leben in allen Aspekten und für Christus leben und für ihn arbeiten. Amen. Amen.